Hallo zusammen, ich lese heute den Bibeltext einfach selber vor. Ich habe den auf dem Programmblatt drauf, er steht in Lukas Evangelium Kapitel 6, Verse 36 bis 42. Da steht, da spricht Jesus: Seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Ihr sollt andere nicht verurteilen, dann wird auch Gott euch nicht verurteilen. Sitzt über niemanden zu Gericht, dann wird Gott auch über euch nicht zu Gericht sitzen. Vergebt anderen, dann wird Gott auch euch vergeben. Schenkt, dann wird Gott auch euch beschenken. Ein gutes Maß wird euch in den Schoß geschüttet, festgedrückt, geschüttelt und voll bis an den Rand. Denn der Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten. Jesus erzählte ihnen auch ein Gleichnis. Kann etwa ein Blinder einen Blinden führen? Werden sie nicht beide in die Grube fallen? Kein Jünger steht über seinem Lehrer. Auch wenn er fertig ausgebildet ist, ist er nur wie sein Lehrer. Du siehst den Splitter im Auge deines Bruders oder deiner Schwester. Bemerkst du nicht den Balken in deinem eigenen Auge? Wie kannst du zu deinem Bruder oder zu deiner Schwester sagen, komm her, ich zieh dir den Splitter aus deinem Auge? Siehst du nicht den Balken in deinem eigenen Auge? Du Scheinheiliger, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann hast du den Blick frei, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders oder deiner Schwester zu ziehen. Ich spreche vor der Predigt noch ein Gebet. Danke, guter Gott, für diesen Text. Danke für das, was dein Sohn uns gesagt hat und was auch für uns heute immer noch gültig ist, und hilf uns bitte zu verstehen, in welcher Weise das für uns heute hier gültig ist. Schenk deinen guten Geist zum Verstehen und sei du im Folgenden bei uns. Amen. So, also Neues aus der Reihe Bibeltexte, die ich mir nicht selber ausgesucht habe. Ich habe mir ja vorgenommen, mir die Texte vorzunehmen, die so fortlaufend in Perikopen, wie man sie nennt, angegeben ist. In der Landeskirche macht man das so, und das sind wir hier ja auch ein Stück weit. Und deswegen habe ich mal geschaut, was ist für diesen Sonntag angegeben. Das war einer der Texte, ich würde sagen der am wenigsten schwierige, aber ich finde ihn auch immer noch ganz schön schwierig. Weil der klingt so schön, aber eigentlich ist er einfach zu schön, um wahr zu sein. Und man kann auch sagen, in den letzten Jahren oder gerade in den letzten Monaten auch, ist uns diese Haltung, die hier beschrieben wird, so wirklich massiv um die Ohren geflogen, so von wegen so dieser totale Gewaltverzicht, immer so dieses, ich habe doch selber auch meine Fehler, und immer dieses Nettsein zum anderen, immer verzeihen, auch wenn das gar nicht verdient hat, gilt ja so als die klassische christliche Haltung. Und diese christliche Haltung hat ja auch irgendwie stark die politische Friedensethik im Deutschland der letzten Jahre geprägt. Zum Beispiel so auch den Umgang mit Putin. Ja, es heißt ja immer, hieß immer, wir bleiben jetzt erstmal freundlich. Ja, dann hört der auch wieder auf damit, so unnette Sachen zu machen, wie Journalistinnen ermorden zu lassen und Teile von anderen Ländern zu besetzen. Und ja, von wegen. Der hat sich bedankt und hat dann diesen Krieg angefangen, durch den jetzt wie viele Menschen schon gestorben sind. Es war vor 2 Jahren wirklich ein ganz großer Schreck zu merken, diese Art von Friedensethik ist echt für die Tonne. Ja, die hat uns hier nicht weitergebracht, die hat uns in eine Sache reingeritten, die wir irgendwie ganz schwer nur noch aufhalten können. Und dann erst noch die Forum-Studie, ja, diese Studie über sexualisierte Gewalt innerhalb der evangelischen Kirche, die erwähne ich hier ja ständig, es geht irgendwie nicht anders. Auch da wird ganz deutlich, wie sehr diese Haltung, so, dass man immer erst einen Fehler bei sich selber sucht und ja, und irgendwie und alles irgendwie zu verzeihen sucht, was andere so machen, wie sehr das diese Strukturen gefördert hat, dass diese ganzen Übergriffe überhaupt in dem Umfang möglich waren, wie es gerade so zum Vorschein kommt. Wenn man immer den Fehler bei sich selber sucht und immer denkt, ja, ich bin doch auch nicht besser, ich kann es mir doch nicht anmaßen, die Leitung zu kritisieren. Und jetzt merkt man, es wäre so oft so viel besser gewesen, wenn einfach mal jemand laut gesagt hätte, hier stimmt doch was nicht. Und das geht doch nicht, was hier passiert. Hätte so viel Unheil verhindert werden können, wenn man einfach mal aufgehört hätte, ständig nach dem eigenen Balken im Auge zu suchen und mal nicht einfach den anderen ihre Fehler zu vergeben. Also wenn man tatsächlich auch mal Leute vor Gericht gebracht hätte, statt hier nicht zu richten. Deswegen finde ich diesen Text schwierig, weil da gibt es wirklich gerade enorm viel aufzuarbeiten. Ich glaube, es hilft, wenn wir jetzt nach dem Ansatz hier suchen, es hilft, wenn wir uns erstmal ansehen, was das hier für ein Text ist und an wen diese Worte eigentlich gerichtet sind hier. Wir befinden uns ja gerade in der sogenannten Feldrede im Lukasevangelium. Von Jesus sind uns zwei längere Reden überliefert, die sehr ähnlich sind, die sich in großen Teilen überschneiden, nämlich im Matthäusevangelium die Bergpredigt und eben im Lukasevangelium hier die Feldrede. Und bevor er jetzt fragt, ja, ist er jetzt auf dem Berg oder auf dem Feld gestanden, wir dürfen davon ausgehen, dass Jesus diese Rede mehrmals gehalten hat. Es ist ja sowas wie seine Grundsatzrede und die hat er natürlich nicht nur einmal von sich gegeben, sondern er ist ja rumgezogen mit dieser Botschaft und hat die immer wieder erzählt. So, das, davon dürfen wir ausgehen. Und diese Reden hat Jesus öffentlich gehalten. Also er spricht hier nicht nur seine Jünger an, die ihm gerade folgen, sondern das sind Sätze, die für alle gelten sollen, nicht nur die, die ihm folgen. Jesus spricht hier zum ganzen Volk, er spricht hier über grundsätzliche Haltungen, die das Reich Gottes prägen, das mit Jesus gerade angebrochen ist. Und die Sätze hier, die wir gerade gehört haben, die sind explizit an Menschen gerichtet, die in irgendeiner Form eine Führungsrolle haben, an Menschen, die Macht besitzen. Und ich denke nicht nur Menschen, die ein offizielles Amt bekleiden oder die gesellschaftlich weit oben sind, sondern hier sind die angesprochen, die die Blinden führen und die Leuten Splitter aus dem Auge ziehen. Das sind Rollen, in denen Menschen ein kleines bisschen Macht haben, weil sie gerade mit vulnerablen Menschen zu tun haben, Menschen, die gerade irgendeine Schwäche haben. In solche Situationen kommen wir alle ja immer wieder. Und es reicht ja, dass jemandem was ins Auge fliegt, wenn wir jetzt hier mit dem Text bleiben. In einer Welt wie damals, wo es keine richtigen Spiegel gab, wo man das vielleicht selber hingekriegt hätte, da war man echt auf einen Mitmenschen angewiesen, der dann die Güte hatte und hoffentlich auch die Fähigkeit, einem zu helfen und vorsichtig ans Auge zu gehen. Also der mit dem Splitter im Auge war in dem Moment echt in einer schwachen Position und der andere, der ihm dann helfen könnte, hat in dem Moment eine enorme Macht. Solche Positionen haben wir ja auch manchmal einander gegenüber. Vielleicht gegenüber unseren Kindern oder auch unseren alten Eltern gegenüber. Ja. Oder vielleicht auch durch die Tatsache, dass wir vielleicht weiß und biodeutsch sind, dass wir die Landessprache fließend sprechen. Uns selber, die wir das sind und haben, fällt das oft gar nicht so auf, wie sehr wir da im Vorteil sind gegenüber anderen, die das nicht sind. Oder auch wenn wir irgendwas können oder wissen, was von anderen gerade dringend gebraucht wird. Das sind so die ganz alltäglichen Machtspiele, in denen wir auch immer wieder drinstecken. Ja. Und dieser Text hier, der richtet sich eben gerade nicht an die, die in einer schwachen Position sind, oder von wegen, dass die den Mund halten sollen, sondern hier sind die angesprochen, die oben sind, in welcher Hinsicht auch immer. Diejenigen sind hier angesprochen und werdet aufgefordert, seid nicht überheblich, begegnet den anderen nicht von oben herab, nutzt eure Machtstellung nicht aus, sondern sucht die Augenhöhe mit dem Gegenüber. Ihr seid eben auch nicht besser. Und da, finde ich, wird dieser Text dann sehr aktuell und da sagt er mir dann auch was. Denn das mit der Augenhöhe, das ist ja gerade wirklich zunehmend ein Problem. Genauso so wie das ganze Miteinander, das einfach nicht mehr gelingt in so vielen Fällen. Man spricht ja gerade viel davon, dass die Gesellschaft sich spaltet und auseinanderdriftet und dass die einen die anderen nicht mehr verstehen. Und ich ahne, dass uns dieser Text in dieser Hinsicht einiges sagen kann. Ich habe gerade neulich ein spannendes Buch gelesen. Also spannend ist vielleicht das falsche Wort, es ist ein Sachbuch und auch nicht ein ganz einfaches. Triggerpunkte von Steffen Mau, Thomas Lux und Windus Westhäuser. Das wurde so in den letzten Wochen, Monaten durch die Feuilletons gereicht und es sind drei Soziologen, die mit einem stocknüchternen Blick mal an die Gesellschaft rangegangen sind und beobachtet haben und Leute befragt haben und dann Statistiken erstellt haben, wirklich ganz nüchtern. Und die vertreten diese These anhand dessen, was sie da rausgefunden haben, dass nämlich die Gesellschaft an sich gar nicht so gespalten ist, wie man behauptet, sondern dass es eigentlich so eine breite Mitte gibt, die aber von den Rändern her gespalten wird. durch Gruppen, die einfach sehr laut sind und die den Hebel so an sensiblen, emotionalen geladenen Themen ansetzt, also eben diesen Triggerpunkten. Und ich lese euch mal ein paar Sätze draus vor. Also sie schreiben hier, also Vorsicht, ist technische Sprache, die Konfliktformulierung im öffentlichen Raum entfaltet sich nun vor allem über die politisierten Ränder, was den falschen Eindruck vermittelt, die Gesellschaft insgesamt zerfalle in zwei oder wenige klar abgrenzbare Lager. Auf kurze Frist mag eine gefestigte Demokratie dies gut aushalten, aber auch von einer solchen Wahrnehmung können Allmählichkeitsschäden ausgehen. Die sogenannte False Polarization, also falsche Polarisierung, gemeint ist die allgemeine Wahrnehmung einer gespaltenen Gesellschaft, verleitet unter Umständen selbst dazu, sich der einen oder der anderen Seite zuzuordnen und erzeugt so erst die Gesellschaft, die man ihn irrtümlich zu beobachten glaubt. Ich finde das hochspannend, wenn man darüber nachdenkt. Ihr habt dann noch so eine Grafik aus diesem Buch im Programmblatt. Vielleicht habt ihr die schon gesehen, weil diese Grafik, die hat mich dann wirklich gekriegt. Denn was hier dargestellt ist, ist Folgendes. Ihr habt hier so einmal verschiedene Berufsgruppen in ein Koordinatensystem eingeordnet, also sehr verschiedene auch. Seht auch die zwei Achsen, die da so beschriftet sind. In der Mitte wäre dann so das, was man so die Mitte der Gesellschaft nennt. Das sind ja irgendwie alle recht erstaunlich dicht dran. Und dann sind dann noch so die Wähler der verschiedenen Parteien dargestellt. Also so wie die Leute gewählt haben. Und da gibt es genau zwei Ausreißer. Und das ist so das, was mich ziemlich kalt erwischt hat. Weil eine von diesen beiden Parteien wähle ich schließlich selber seit Jahrzehnten. Ich sage jetzt nicht, welche von beiden. Also von der einen hat man ja schon vermutet, dass sie so auf eine Spaltung der Gesellschaft hinarbeitet. Aber was ist mit der anderen, die auf die andere Seite hin ausschlägt? Ja, das sind doch eigentlich die Guten, oder? Also die, die wissen, wo es lang gehen muss und die so das einzige Richtige tun, weil sie so den Durchblick haben, weil sie gebildet sind und eine Ahnung haben, wohin das Ganze geht. Ich denke da gerade viel drüber nach, dass die Grünen irgendwie doch auch viel mit den Pharisäern in der Bibel gemeinsam haben. Weil das sind ja die, die von Jesus permanent kritisiert werden. Und mir geht das wirklich zu denken, weil ich ja, wie gesagt, die seit Ewigkeiten wähle und mich doch irgendwie ein Stück weit auch mit dem identifiziere. Und ja, ich frage mich schon, inwiefern diese Haltung nicht doch auch eine spaltende Wirkung hat. Und ob unser Text hier nicht sowas wie ein Gegenmittel gegen diese Spaltwirkung ist. Barmherzigkeit, Augenhöhe herstellen, sich nicht selber für sehend halten. So für diejenigen, die wissen, wo es lang geht und denen alle folgen müssen, sich eben gerade nicht dafür halten. Also es gibt schon auch die These, dass die Grünen gerade wegen dieser Haltung auch viele Leute einfach verloren haben, die abgehängt wurden und die dann eben nur noch von den anderen erreicht werden. Man sagt auch, die AfD ist einfach bei den Leuten, zu denen sonst keiner mehr geht. Das gibt mir sehr zu denken. Ich glaube auch, dass diese Haltung auch wirklich so eine Falle ist, in die wir auch als Christen schnell reingeraten. Ja, so diese Falle, dass wir denken, wir wüssten, wo es lang geht, und dass wir so denken, wir müssen die Welt damit beglücken. Ich halte da nicht allzu viel von. Denn sowas also kommt ja in praktischer Hinsicht auch wirklich nicht gut an. Es erzeugt eher Widerstand oder anders gesagt, es polarisiert so aufzutreten. Und wir sind ja auch als Christen ganz objektiv nicht die, die wissen, wo es lang geht, sondern auch wir folgen bloß dem, der weiß, wo es lang geht. Also wir als Christen haben hier nicht einen Standpunkt, sondern wir sind auf dem Weg. Und wir sind auch nicht die Sehenden, sondern auch wir gehen nur an der Hand von dem, der weiß, wo es in der Welt lang geht. Wir sind selber auch darauf angewiesen, dass wir uns von Gott führen lassen und auch wir folgen nur der Spur, die Gott in dieser Welt und auch in dieser Stadt schon gezogen hat. Und auch wir werden immer wieder von Gott überrascht, wenn er uns an Orten begegnet, wo wir ihn nicht vermutet hätten. Das war so mein großer Lerneffekt, als ich nach Berlin gezogen bin. Damals war ich so Mitte 20 und ich hatte auch so ein bisschen Ideen im Kopf, so dass ich jetzt dieser Stadt das Christentum bringe und so. Und ich habe aber schnell gemerkt, dass erstmal ich diejenige bin, die hier noch einiges zu lernen hat. Weil auch Gott war sowieso schon vor mir hier. Und diese Stadt ist so voll von kleinen und größeren Wundern und einfach kleinen Dingen, Details, in denen göttliche Gnade durchscheint. Sei es in kurzen Begegnungen auf der Straße, wo jemand unerwartete gute Geste für jemand anderes hat. Oder sei es auch in der Schönheit, die man überall durchkommt, zu sehen ist, in Sommerkonzerten draußen oder im Duft der Linden, in einer Kunstausstellung. Es gibt so viel Schönes, so viel Gottgewirktes auch in dieser Stadt, auch ohne uns. Und es ist eine Aufgabe an uns, diese Dinge auch wirklich zu erkennen und zu feiern. Also ich persönlich merke diese Falle so, dass ich meine zu wissen, wo es lang geht, auch in meinem Job. Ich beschäftige mich ja viel gerade so mit Safe Spaces und Forumstudie und ich möchte es natürlich besser machen als andere. Und es wäre eine ganz große Falle zu denken, dass sowas bei uns ja nicht möglich ist, dass irgendwas hier in eine falsche Richtung entgleist. Weil ich weiß ja, wie man es nicht machen darf und ich weiß doch, wie man es besser macht, nicht wahr? Ja, es ist eine Falle. Deswegen hat auch die Stadtmission ihren Verhaltenskodex, der in erster Linie auch für mich selber gilt und auf den ihr mich gerne festnageln dürft. Und deswegen weiß ich auch, dass ich mir möglichst einen beruflichen Plan B zurechtlegen sollte, für den Fall, dass ich selber mal Mist baue und dann einfach zurücktreten muss. Kann auch mir passieren. Und ich finde es sinnvoll, weil man dann nicht zu sehr an seinem Posten klebt. Weil wenn die Blinde dann die Blinden führt, dann fallen am Ende alle ins Loch und das wäre nicht gut. Ja, ich möchte dann auch noch über dieses volle, festgedrückte Maß sprechen, was uns da in den Schoß gekippt wird, was auch im Text hier drin steht. Da kommt ja eine Großzügigkeit zum Ausdruck. Das ist auch sowas, was ich im Moment stark empfinde, so dieses allgemeine Gefühl, zu kurz zu kommen. So dieses, die anderen könnten mir was wegnehmen und die könnten mehr haben als ich und die könnten mir irgendwie die Luft um mich herum wegatmen oder die könnten irgendwas bekommen, von dem dann für mich nichts mehr übrig bleibt. Ich weiß nicht, ob ich diese Haltung auch wahrnimmt in der Gesellschaft, also ich spüre da echt was in der Luft. Es liegt so Neid in der Luft auf andere. Man gönnt sich gegenseitig einfach nichts. Auch dafür ist dieser Text hier ein Gegenmittel. Denn wir erfahren hier, uns wird am Ende randvoll eingeschenkt. Wir werden es kaum halten können im Schoß. Der Schoß war so der Gewandschoß, man musste sein Gewand aufhalten und dann wurde da was reingekippt. Und das ist das Bild hier, da ist eine Fülle, da ist ein Überfluss von allem. Und das ist das, was am Ende auf uns wartet. Der Theologe Jürgen Moltmann ist kürzlich verstorben mit 98. Deswegen habe ich mich auch an ihn erinnert gerade. Jürgen Moltmann hat mal davon geschrieben, dass das zukünftige Heil, das auf uns wartet, eigentlich nicht das Ende ist, sondern der Anfang. Der hat sein bahnbrechendes Buch Theologie der Hoffnung in den 60ern damals geschrieben. Und da hat er diese Sicht entwickelt, dass das Ende, was auf uns wartet, eigentlich das ist, was unser Handeln hier im Jetzt bestimmen sollte. Dass also so dort unser Anfang liegt, von dem aus wir leben. Das klingt so ein bisschen nach Tenet, so dieses, wir sind alle invertiert und bewegen uns rückwärts durch die Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt. Schaut ihn unbedingt, falls ihr es noch nicht getan habt. So dieser Gedanke vom Ende her zu leben, ist ja in gewissem Sinne tatsächlich so. Wir sind in diesem Leben barmherzig, weil Gott barmherzig ist. Und wir brauchen nicht zu richten, weil auch wir am Ende nicht gerichtet werden. Wir brauchen nicht zu verdammen, weil wir nicht verdammt werden. Wir können vergeben, weil uns vergeben ist. Fällt euch vielleicht auf, dass ich hier die Kausalität einfach mal umgedreht habe. Weil in der Fassung, wie wir sie hier haben, so auf Deutsch, klingt dieser Text gerne so danach, dass wir vergeben müssen, damit Gott uns später vergibt. Aber ich habe in den griechischen Text wirklich gründlich durchgelesen. Und es kann sein, dass ich da eine griechische Wendung nicht ganz verstehe, es kann schon sein, aber diese Kausalität von wegen, es liegt an uns, wie Gott mit uns am Ende umgeht, die finde ich hier nicht. Sondern wir sind barmherzig, so wie Gott am Ende mit uns barmherzig ist, so verstehe ich diesen Text. dass hier von Gott am Ende der Zeiten die Rede ist. Das war ein Zuhören damals klar und das ist, davon dürfen wir ausgehen. Ich lese euch am Ende noch ein paar Sätze von Moltmann direkt vor. Ich bin ja, wie gesagt, eben wieder drauf gestoßen. Jürgen Moltmann ist inzwischen dort angekommen, von dem, wovon er so viel geschrieben hat. Und in diesem Text ist viel von einer Unruhe die Rede darüber, wie die Dinge sind. Ich habe schon gesagt, dass mir gerade viel durch den Kopf geht und ich hoffe, dass es eine konstruktive Unruhe ist. Lasst uns nicht zu dieser Polarisierung beitragen, sondern lasst uns versöhnend wirken. Barmherzig, auch wenn uns Dinge kräftig gegen den Strich gehen, in dem Wissen, dass auch wir die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen haben. Ich lasse Jürgen Moltmann heute mal das letzte Wort haben. Genau, er schreibt hier über die christliche Gemeinde. Und folgendes, die Auferweckung Christi ist ihr nicht nur ein Trost in einem angefochtenen und zum Sterben verurteilten Leben, sondern auch der Widerspruch Gottes gegen das Leiden und Sterben, gegen die Erniedrigung und Beleidigung, gegen die Bosheit des Bösen. Und der Glaube tritt in diesen Widerspruch ein und wird darum selber ein Widerspruch gegen die Welt des Todes. Darum macht der Glaube, wo immer er sich zur Hoffnung entfaltet, nicht ruhig, sondern unruhig, nicht geduldig, sondern ungeduldig. Wer auf Christus hofft, kann sich nicht mehr abfinden mit der gegebenen Wirklichkeit, sondern beginnt an ihr zu leiden und ihr zu widersprechen. Frieden mit Gott bedeutet Unfrieden mit der Welt. Hätten wir nur das vor Augen, was wir sehen, so würden wir uns heiter oder verdrossen mit den Dingen abfinden, wie sie eben sind. Dass wir uns aber nicht abfinden, dass es zwischen uns und der Wirklichkeit zu keiner freundlichen Harmonie kommt, das macht die unauslöschliche Hoffnung. Und die Hoffnung macht die christliche Gemeinde zu einer beständigen Unruhe in menschlichen Gesellschaften, die sich zur bleibenden Stadt stabilisieren wollen. Sie macht die Gemeinde zum Quellort immer neuer Impulse für die Verwirklichung von Recht, Freiheit und Humanität hier im Lichte der angesagten Zukunft, die kommen soll. Den Satz lese ich nochmal. Sie macht die Gemeinde zum Quellort immer neuer Impulse für die Verwirklichung von Recht, Freiheit und Humanität hier im Lichte der angesagten Zukunft, die kommen soll. Wo immer dies geschieht, da tritt die Christenheit in ihrer Wahrheit ein und wird zum Zeugen der Zukunft Christi. Amen.